Bremen 2. Mare mit Nicolas Golsch.
Der Flossenschlag eines Herings in der Nordsee kann ein Schiff vor Island zum Kentern bringen. Das ist Kern der Chaostheorie und mehr als nur ein schönes Sprachbild und in Zeiten des globalen Klimawandels aktuell wie nie. Denn die natürlichen Systeme um uns herum geraten zunehmend aus dem Takt. Und um diese komplexen Zusammenhänge zu verstehen, gewinnt die Chaostheorie zunehmend an Bedeutung.
Man ist sich heute einig, dass das Klimasystem als Ganzes viele chaotische Elemente hat.
Ja, mit dem Chaosforscher Heinz-Otto Pleitgen sprechen wir später über chaotische Verhältnisse im Meer und über dem Meer. Und auch auf der See geht es zuweilen ja chaotisch zu, wenngleich das auch oft andere Gründe hat.
Wir befanden uns seit einem Tag auf dem Mittelmeer, Kurs Gibraltar, als einer der Elektriker völlig außer sich auf der Brücke erschien.
Da steht ein Bulle, keuchte er, im zweiten Windenhaus.
Chaotische Seefahrergeschichten, die werden wir hören in dieser Sendung. Und der Dokumentarfilmer Dirk Steffens wird uns mitnehmen zu dem Ort, an dem sämtliches Tohuwabohu dieser Erde seinen Ursprung hat.
Chaos, Chaos, Chaos. Die Entdeckung Amerikas, die Französische Revolution oder die internationale Bankenkrise, das geht alles auf das Konto der Chaosinsel.
Tja, wo genau er diese kleine Chaosinsel entdeckt haben möchte, werden wir später erfahren. Bei Mare Radio heute mit dem Thema Chaos. Herzlich willkommen bei uns an Bord. Ordnung ist was sehr Schönes, wenn man zum Beispiel im Finanzamt arbeitet oder im Briefmarkenmuseum. Aber zugegeben, Ordnung ist jetzt auch nicht so besonders spannend. Deswegen spielen an diesen eben genannten Orten auch nur die wenigsten Filme, die es so auf die große Leinwand geschafft haben. Schiffe haben da schon größeres Potenzial für das Inszenieren von chaotischen und mitreißenden Szenen. Denn aus der Sicht von Regisseuren haben die zum Beispiel zwei unschlagbare Vorteile. Sie können zum Beispiel Eisberge rammen und dann im nächtlichen Ozean versinken.
Das ist also das Schiff, von dem es heißt, es sei unsinkbar.
Es ist unsinkbar. Gott selbst könnte dieses Schiff nicht versenken.
Es ist das Schiffsunglück, das wohl jeder kennt und das James Cameron 1997 spektakulär verfilmt hat. In über 3 Stunden und mit Starbesetzung.
Eisberg direkt voraus!
Danke sehr.
Eisberg direkt voraus!
An Steuerbord!
An Steuerbord!
Um im entscheidenden Moment die Kollision zu verhindern, tun die Arbeiter auf dem Koloss alles, um dem Eisberg auszuweichen. Die Kamera fliegt den Arbeitern unter Deck förmlich nach und suggeriert die Unmittelbarkeit des Dabeiseins. Doch das Unvermeidliche lässt sich nicht verhindern. Die Titanic sinkt. Während unter den Passagieren die blanke Panik ausbricht und der nackte Kampf ums Überleben jegliche Moral über Bord wirft, steht der Kapitän im Moment des Untergangs auf der Brücke. Das Orchester spielt bis zum letzten Ton. Ein altes Ehepaar kuschelt sich in der Kajüte in den Tod. Eine Mutter erzählt ihren beiden Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte.
Und so lebten sie noch 300 Jahre glücklich und zufrieden im Lande Tirnanog.
Es ist ein fast würdevoller Untergang. Nur dass Rose Jack nicht retten kann, hat Generationen von Kinogängern gerührt.
Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück!
Kein Eisberg, dafür aber ein Wal ist der Grund für die Katastrophe in Im Herzen der See von Ron Howard, die Vorgeschichte von Herman Melvilles Moby Dick. Howard inszeniert mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle als ersten Offizier Chase, der im ständigen Konflikt mit seinem Kapitän steht, das Leben auf See als großes Abenteuer. Vor allem auch, als das Boot von einem Wal so schwer zertrümmert wird, dass es sinkt.
Und mit den dicksten Eisen, die wir haben! Wenn er kämpfen will,
dass ein Wal so etwas tut.
Mr. Lawrence, an den Ruderstand. Mr. Ramsdale, befestigen Sie das Ende der Leine am Vormast.
Aye, Sir.
Egal, was passiert, der Wal gehört mir.
Der Kampf Mensch gegen Wal geht 1-0 für den Wal aus. Das Schiff fängt Feuer und sinkt melodramatisch auf den Meeresgrund. Die Überlebenden der Crew darben monatelang in Rettungsbooten, klein wie Nussschalen auf dem offenen Meer, ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne Hoffnung. Was bleibt, ist vor allem Lethargie und Hunger, mit denen die immer weiter abmagernden Überlebenden hadern.
Ravi, hörst du das, Ravi?
Ich will schlafen.
Das ist ein Sturm, komm, wir gehen an Deck.
Ein bisschen naiv verhält sich Pi in Ang Lees Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Das Unglück ist schnell erzählt. Ein Sturm, eine hohe Welle später und das Containerschiff, auf dem Pi mit seinen Eltern und jeder Menge Zootiere auf dem Weg nach Kanada war, ist gesunken. Nur Pi konnte sich retten, gemeinsam mit Richard Parker, einem bengalischen Tiger, der ihm mitten auf dem Ozean Gesellschaft leistet. Ein Zwiegespräch zwischen Mensch und Tier, keine Action, sondern vor allem eine philosophische Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein.
Wir sind beide in einem Zoo aufgewachsen, erzogen vom selben Herrn. Jetzt sind wir Waisen, die bald gemeinsam vor ihren eigentlichen Herrn treten werden. Ohne Richard Parker wäre ich schon tot. Durch meine Angst vor ihm bleibe ich wachsam. Mich um ihn zu kümmern, gibt meinem Leben einen Sinn.
Während bei Life of Pi fast alles digital ist, ist der Untergang in die Höllenfahrt der Poseidon von 1972 noch handgemacht. Eine Monsterwelle erfasst in der Silvesternacht den Passagierdampfer Poseidon.
Geben Sie durch, Mayday!
Mayday,
ja, ich sagte Mayday!
Mayday, Mayday, Mayday!
Nach Explosionen treibt das Schiff kieloben im Mittelmeer. Die Überlebenden kippen, der Schwerkraft geschuldet, langsam um. Oben ist unten, unten ist oben, erst noch im Trockenen. Bis das Wasser einbricht, dauert es. Und der Überlebenskampf hat da längst begonnen. Viel intimer, aber nicht unbedingt ruhiger ist es in All is Lost. Ein Mann, ein Boot, ein Notruf.
Hier ist die Virginia Jean. Mit einem SOS-Ruf, over. Hier ist die Virginia Jean. Mit einem SOS-Ruf, over.
Robert Redford erleidet Schiffbruch. Seine kleine Segeljacht stößt auf dem offenen Meer mit einem herumtreibenden Container zusammen. Das Loch an der Bordwand zerstört sämtliche Elektronik, inklusive aller Navigationselemente. Und dann kommt auch noch ein Sturm. Robert Redford trumpft hier mit einer One-Man-Show im Wasser auf, die vor Spannung kaum zu überbieten ist. Seine Rolle hat noch nicht mal einen Namen. Gesprochen wird hier so gut wie gar nicht. Regisseur J.C. Chandler hat dafür gesorgt, dass die Kamera immer auf Redfords Augenhöhe ist, der Zuschauende alles hautnah miterlebt. Unsere Welt ist auf einmal genauso klein oder groß wie die von Redford und seinem Boot, als sei man mit dabei. Intensiver als hier kann ein Schiffsunglück nicht sein. Egal wie groß oder klein das Schiff ist, egal wie dramatisch die Umstände und der Kampf ums Überleben sind, egal wie nah dran oder emotional distanziert die Zuschauenden sind und wie groß die Wassermassen, die ins Schiff eindringen, nach jedem Film ist man froh, wieder festen, trockenen Boden unter den Füßen zu haben.
Maritimes Chaos im Film, wie Regisseure weltweit das Chaos bei einer Havarie inszenieren, hat sich Anna Wollner für uns angeschaut. In der zivilisierten, anthropozentrischen Welt ist Chaos ja oft nur ein Übergangszustand, der kurzweilig mal ausbricht, etwas Altes zum Einsturz bringt und aus dem dann wiederum ein neues System entsteht, wenn die einzelnen Teile, die zum Chaos zerbrochen sind, sich wieder neu zusammenfügen. So geschehen am Ende des Ersten Weltkrieges, als es Seeleute waren, die dieses Land kurzzeitig ins Chaos, dann aber in eine neue Zeit geführt haben, wie uns Peter Meyer-Hüsing erzählt.
Der Kieler Matrosenaufstand beginnt in Wilhelmshaven. Im Oktober 1918 liegt dort ein Großteil der deutschen Flotte vor Anker. Der Krieg ist für das Deutsche Reich verloren, aber noch immer werden Durchhalteparolen ausgegeben, wie von Großadmiral A.D. Alfred von Tirpitz, dem Vater der kaiserlichen Flotte.
Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Er geht in Wahrheit um die Freiheit des europäischen Kontinents und seiner Völker gegen die alles verschlingende Tyrannei des Angloamerikanismus.
Insgeheim wird schon über ein Waffenstillstandsabkommen verhandelt. Aber das Oberkommando der Flotte plant einen letzten, wenn auch wahrscheinlich aussichtslosen Kampf gegen die überlegene Royal Navy der Briten. Deshalb ist die Hochseeflotte in Wilhelmshaven zusammengezogen worden. Für den 30. Oktober ist ein Großangriff geplant.
Aus diesem ehrenvollen Kampf der Flotte, auch wenn es ein Todeskampf wird in diesem Kriege, wird eine neue deutsche Zukunftsflotte hervorwachsen.
Schreibt Konteradmiral von Trotha am 6. Oktober. Die Pläne bleiben nicht geheim. In der Nacht vor dem geplanten Auslaufen verweigern etliche Matrosen und Heizer den Dienst. Die Admiralität gibt den Angriffsplan zunächst auf. Mehr als 1000 Mann werden verhaftet. Das besonders unruhige dritte Geschwader wird aus Sicherheitsgründen über den Nord-Ostsee-Kanal nach Kiel verlegt. In Kiel treffen sich Matrosen und Arbeiter im Gewerkschaftshaus und fordern die Freilassung der Festgenommenen.
Kameraden, schießt nicht auf eure Brüder. Arbeiter, demonstriert in Massen. Lasst die Soldaten nicht im Stich.
Etliche Matrosen weigern sich, die verhafteten Meuterer abzutransportieren. Und die Offiziere wagen nicht mehr, gegen sie vorzugehen. In Kiel formiert sich eine Großkundgebung. Lothar Popp ist dabei.
Da waren ungefähr 10.000 Matrosen und ein paar tausend Arbeiter. Und da beschlossen wir dann, die Gefangenen zu befreien. Und wir zogen im großen Zug durch Kiel. An der Waldwies haben wir die Gefangenen rausgeholt. Meine Schwägerin war dabei. Die haben wir noch hochgehoben, weil wir sagten, auf eine Frau schießen sie nicht so leicht.
Erinnert sich Lothar Popp in einem Rundfunkinterview 1978. Die Menge zieht durch die Innenstadt zur Arrestanstalt. Der Gouverneur der Stadt, Wilhelm Suchon, schickt ihr die letzten kaisertreuen Soldaten entgegen. Einer der Demonstranten ist Ernst Busch, später kommunistischer Schauspieler und Sänger, damals 18 Jahre alt.
Erst gab es eine Salve. Eine Salve, wo nichts war. Nicht wahr? Die schießen, die haben nur Platzpatronen, also wurde uns erzählt, oder all den, nicht wahr? Und da hat er dann wirklich schießen lassen und wir hatten 8 Tote und 32 oder 30 mindestens Verwundete.
Es ist das letzte Mal, dass sich die Staatsgewalt durchsetzen kann. Am nächsten Morgen, am 4. November, ziehen meuternde Matrosen durch die Kasernen und erbeuten Waffen. Immer mehr Soldaten und Matrosen laufen zu ihnen über. Auf den Schiffen der kaiserlichen Marine werden rote Fahnen gehisst. Der Gouverneur gibt nach und ordnet die Freilassung der Gefangenen an. Am Abend ist ganz Kiel in der Hand der Aufständischen. Überall werden Soldatenräte gebildet, die neue Forderungen formulieren.
Aufhebung der Briefzensur, vollständige Rede- und Pressefreiheit, Beseitigung der Krone, eine freie Volksrepublik.
Die Regierung in Berlin schickt den Sozialdemokraten Gustav Noske zusammen mit Staatssekretär Konrad Hausmann, um die Lage in Kiel zu beruhigen und mit den Aufständischen zu verhandeln. Lothar Popp ist bei den nächtlichen Gesprächen dabei.
Während der Sitzung kam dann und wann ein Matrose zu mir und sagte mir, das haben sie besetzt und das haben sie besetzt. Und während die Offiziere und Noske und Hausmann immer noch darüber bereden, welche Reformen und straffreie Rückkehr an Bord und also Theater. Da kam dann ein Matrose wieder und sagte, so, jetzt haben wir das Stationsgebäude besetzt. Das war das Gebäude, in dem wir tagten.
Die Soldatenräte machen Gustav Noske zum neuen Gouverneur. Das Beispiel der meuternden Matrosen wirkt in ganz Deutschland als Fanal. In mehreren norddeutschen Städten gibt es Aufstände. Am 9. November ruft der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus.
Kaiser hat abgedankt. Über die Jahre hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Einen Tag später geht der Kaiser ins Exil.
Wem unsere Krone geklaut, wem unsere Krone geklaut, dem Wilhelm, dem Domen, dem Oweianon, wem unsere Krone geklaut. Dem Willen, dem Dummen, dem Oberjanummen, dem haben sie die Krone geklaut.
Der Kieler Matrosenaufstand, chaotischer Übergang in eine neue Zeit, ausgelöst damals durch Seeleute.
Ehe das Meer und das Land war und alles bedeckend der Himmel, hatte Natur nur das eine Gesicht im kreisenden Weltall, Chaos genannt. Ein rohes, noch unverdautes Gemenge. Nichts als kunstlose Last. Zusammengestaucht und zugleich wild in sich entzweit. Die Samen nicht richtig verbundener Dinge.
So hat es Ovid einst gedichtet. Chaos als Urzustand gewissermaßen, aus dem alles entstanden ist, was wir so kennen. Die Welt, das Meer und zuletzt auch der Mensch. Sie kennen wahrscheinlich dieses Bild. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien kann einen Tornado in Texas auslösen. Wir könnten das Bild jetzt abwandeln und sagen, der Ruf eines Buckelwals zum Beispiel im Atlantik könnte Grund für eine Flutwelle vor Helgoland sein. Aber egal, wie wir es drehen und wenden, es läuft auf die Chaos-Theorie hinaus. Und dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als den Chaos-Forscher und Mathematiker Heinz-Otto Peitgen, Emeritus der Uni Bremen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir erreichen Sie gerade auf Mallorca. Vielleicht schauen Sie ja gerade aufs Meer, da sehen Wellen, sehen Strudel im Wasser. Kommt es davor, dass Sie sich denken, was für ein Chaos?
Ja, aber dann meine ich natürlich nicht das Chaos, das Sie eben beschrieben haben mit dem Schmetterlingseffekt. Also das wäre dann das landläufige Chaos, das man im Arbeitszimmer hat oder im Kinderzimmer. Und das ist genau das, was eben die Naturwissenschaftler oder Ed Lorenz, der den Schmetterlingseffekt gefunden, entdeckt hat, in der Bildung von Wetter nicht meint. Da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es darum, dass man selbst in Gegenwart von Naturgesetzen, die man kennt, von denen man sicher sein kann, dass sie einen Naturvorgang minutiös, exakt beschreiben, in die Zukunft mit einem solchen Naturgesetz manchmal keine Prognosen machen kann. Weil eben kleinste Unterschiede in den Ausgangsbedingungen, die man für die Berechnung braucht, kleinste Unterschiede dazu führen können, dass langfristig sehr unterschiedliche Ergebnisse, Zustände des Naturvorgangs, des Systems herauskommen. Und genau das hat er für das Wetter entdeckt. Und das, was er beschrieben hat mit dem Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien und der Möglichkeit der Entstehung eines Tornados in Texas, das ist ernst gemeint. Das ist nicht irgendwie eine, wie es scheint, blödsinnige Beschreibung. Nein, das ist tatsächlich der Befund, von dem wir heute wissen, dass er für die Wetterbildung richtig ist. Und das hat die Folge, dass man zum Beispiel Wetter, selbst mit den größten Computern, selbst mit den besten Wetterbeobachtungen, die man benutzt für die Berechnung des zukünftigen Wetters, dass man das eben nicht für mehr als ein paar Tage einigermaßen sicher berechnen kann.
Gibt es da Beispiele aus der maritimen Welt, die ja sozusagen anwendbar sind auf die Chaos-Theorie?
Ich denke, eine ganze Menge. Dabei sind wir aber bei einem Thema, das natürlich viel größer ist als das Wetterthema. Da sind wir bei dem Klima. Und natürlich wissen wir, dass Klima so etwas ist wie die Summe aller Wetterzustände über eine lange Zeit. Und in dem Zusammenhang ist die Frage, ist die Klimaentwicklung vielleicht auch chaotisch? Und damit dann auch die Frage, die Sie gestellt haben, welche Rolle spielen die Ozeane, welche Rolle spielen die Strömungen, die großen Strömungssysteme, die wir kennen, wie etwa der Golfstrom und viele andere mehr. Und man ist sich heute einig, dass das Klimasystem als Ganzes viele chaotische, in diesem Sinne chaotische Elemente hat. Und jetzt vielleicht mal ein Beispiel, das man ganz gut verstehen kann. Nehmen wir mal den Golfstrom. Wir wissen alle, das ist eine Warmwasserströmung, die im Golf von Mexiko entsteht. Und nun stellen wir uns mal vor, wir nehmen ein Wassermolekül, sagen wir in der Nähe von Miami, da wo der Golfstrom vorbeizieht, und verfolgen dieses Wassermolekül auf der Wanderung nach erst Norden und dann nach Osten. Und dann würden wir sehen, dass dieses Wassermolekül eine sehr komplexe Bewegung macht. Und würden wir zwei Wassermoleküle beobachten, beide am Anfang in Miami, sagen wir 1 Millimeter voneinander entfernt, und würden herausfinden wollen, wo landen denn die am Ende? Dann könnte es sein, dass das eine hoch oben in Grönland landet und das andere tief unten in Gibraltar. Es könnte aber auch sein, dass beide ziemlich gleichzeitig und eng beieinander irgendwo, sagen wir, in der irischen Küste ankommen. Und das ist typisch für das, was mit Chaos gemeint ist, dass kleine Unterschiede, also hier der Abstand von zwei Wassermolekülen über längere Zeit zu Ergebnissen führen, die mal weit auseinander liegen und mal ganz eng beieinander sind.
Was heißt das ganz konkret für die Wissenschaft, wenn man bestimmte Prognosen abgeben möchte? Wie geht man da vor und wo findet man Ansatzpunkte?
Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass in der jüngsten Vergangenheit, ich meine die allerletzten Jahre, dann und wann zu hören war, der Golfstrom kippt oder versiegt. Und dann, wenige Monate später, eine andere wissenschaftliche Veröffentlichung, die sagte, nein, das ist nicht so, wir können beruhigt sein. Mhm. Es sieht nicht so aus, als ob das passiert. Das bedeutet nicht, dass die Arbeiten, die da jeweils erschienen waren, die eine also für und die andere gegen das Versiegen des Golfstroms, Fehler gemacht haben. Die haben einfach verschiedene Beobachtungen gemacht und diese Beobachtungen beschreiben die Variabilität, also die Bandbreite der Änderungen, die da zu dem Zeitpunkt beobachtet wurden. Und daraus hat man dann Schlüsse gezogen. Wäre es so, dass der Golfstrom in seiner Art und Weise, warmes Wasser vom Golf von Mexiko nach Europa zu transportieren, eine Variabilität hätte, die durch einen chaotischen Mechanismus am besten beschrieben würde, dann wäre in der Tat die Möglichkeit einer Prognose, was in den nächsten 5 oder 10 oder 30 oder 50 Jahren passiert, praktisch ausgeschlossen. Und es gibt manche Klimawissenschaftler, die das für wahrscheinlich halten. Und es gibt natürlich andere, die mit größter Mühe und Sorgfalt versuchen, doch so etwas wie Prognosen zustande zu bringen. Und das ist so ein Wechselverhältnis. Beide lernen voneinander, aber entschieden ist die Sache überhaupt nicht.
Also wir merken schon, wir müssen uns von diesen menschlichen Denkweisen, was für uns Chaos im Alltag bedeutet, verabschieden, wenn wir über Chaostheorie sprechen. Trotzdem gibt es ja aber auch im maritimen Bereich Systeme, die sehr geordnet zu funktionieren scheinen. Ich nehme mal als Beispiel die Gezeiten. Ebbe und Flut lassen sich berechnen, in Kalender übertragen. Das heißt, es gibt durchaus auch geordnete Systeme oder gibt es auch da chaotische Verhältnisse oder Anteile drin?
Nein. Ich bin sehr froh, dass Sie das erwähnt haben, weil das die ganze Bandbreite der Natur sehr schön deutlich macht. Also, dass wir möglich sind, schon seit langer Zeit mit einer Verlässlichkeit, auf die sich die Seefahrt und die Menschen an den Küsten total verlassen können. Den Stand und die Zeiten der Gehzeiten in Tabellen anzugeben. Das macht deutlich, dass es in der Natur in dieser großen Wechselwirkung zwischen dem, was planetar an Einflussgrößen gegeben ist, also hier der Mond auf die Erde, und dem, was auf der Erde passiert, in den Ozeanen, mit ihren verschiedenen Strömungen, mit ihren verschiedenen Salzgehalten, mit ihren verschiedenen Temperaturen, dass es da Möglichkeiten gibt, exakteste, beste Prognosen zu machen. Und dann auf der anderen Seite der Skala, das, was wir eben besprochen haben, die nahezu Unmöglichkeit, eine Prognose zu machen. Und diese Bandbreite von Natur anzunehmen, ist etwas, das ich als Chaosforscher für ungeheuer wichtig halte, weil es so etwas wie die Grenzen unserer Möglichkeiten beschreibt. Und diese Grenzen sind nicht dadurch gegeben, dass wir vielleicht in 10 oder in 50 oder in 100 Jahren durch noch mehr Wissenschaft oder noch mehr Beobachtung diese Grenzen durchbrechen können. Nein, da, wo ein Naturphänomen Chaos in sich hat, gibt es keine Möglichkeit, heute und in Zukunft durch die naturwissenschaftliche Methode doch eine Prognose zu erreichen. Diese Feststellung ist endgültig. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Und diese Bandbreite der Natur anzunehmen, ist, glaube ich, für uns als Gesellschaft von allergrößter Bedeutung.
Das Meer und das Chaos, Einordnungen, waren das von Heinz-Otto Peitgen hier auf Bremen 2, Mathematiker und Chaosforscher emeritus, unter anderem der Universität Bremen. Vielen Dank.
Danke.
Wenn ich Ihnen erzähle, dass es eine Insel gibt, mitten im Meer, die quasi das Epizentrum des weltweiten Chaos ist, der Grund für vieles, was diese Welt ins Mark trifft, dann glauben Sie mir das vielleicht nicht. Wenn Ihnen das aber der Terra-X-Frontmann, Naturfilmer und Welterklärer Dirk Steffens erzählt, dann ja vielleicht schon eher.
Ich sitze bequem und schaue aus 10.000 Metern Höhe runter aufs Meer. Die halbe Strecke von Island nach Grönland ist geschafft. Plötzlich ein Ruck, der Propeller steht. Augen zu, locker machen, Augen wieder auf. Mist, der Propeller steht immer noch. Im Kopf läuft ein rasanter Horrorfilm. Absturz, Trümmerteile, Eiswasser, Untergang, Tod, Filmende. Ich starre immer noch den bewegungslosen Propeller an, genauso wie die vier anderen Passagiere. Die Tür zum Cockpit fliegt auf und die Co-Pilotin erklärt mit unbewegtem Gesicht: Ich glaube zwar nicht, dass es hilft, aber wer möchte, dies ist ein guter Moment, um zu beten. Isländer haben einen seltsamen Humor und bleiben selbst mitten im Chaos stoisch. Sie kennen vielleicht dieses Denkmodell der Chaosforschung. Ein Schmetterling flattert und am anderen Ende der Welt bricht ein Sturm los. Genau so funktioniert der Zwerg Island. Die Entdeckung Amerikas, die Französische Revolution oder die internationale Bankenkrise, das geht alles auf das Konto des isländischen Schmetterlings. Zum Beispiel 982. Da hat ein unbeherrschter Nordmann namens Erik ein paar Kollegen erschlagen. Nichts Besonderes eigentlich unter Wikingern, aber Erik ist dafür vom zuständigen Ting verbannt worden und hat deshalb Grönland entdeckt. Und von dort, wir wissen es, haben die Wikinger es dann lange vor Kolumbus bis Amerika geschafft. Oder 1783, da brach auf Island der Vulkan Lakagiga aus. Und zwar heftig. So heftig, dass sich danach ein paar Jahre lang das Klima in Europa abkühlte, besonders in Frankreich. Die Folge? Missernten, Hunger, Aufstände, die Revolution, ein kopfloser König und, viel später, ein kleiner Präsident mit hochhackigen Schuhen und einem singenden Ex-Model. Oder 2008, da gerieten isländische Banken ins Schleudern. Eigentlich nicht schlimm, denn einwohnermäßig ist Island ja kleiner als Wuppertal und wenn die dortige Sparkasse sich bei der Baufinanzierung des örtlichen Hallenbades vertut, bricht ja auch nicht gleich die Welt zusammen. Die Isländer lösten aber eine internationale Bankenkrise aus. Chaos, Chaos, Chaos. Und mittendrin immer wieder die eisige Wikingerinsel. Keiner weiß, wann der isländische Schmetterling wieder flattern und Stürme produzieren wird. Die isländische Pilotin wird dann wohl wieder ihr cooles Gesicht machen und einen trockenen Witz reißen. Wie damals bei der Flugzeugpanne. Wir mussten übrigens umdrehen und sind dann mit einem Motor sicher gelandet in Keflavík, auf Island, der Chaosinsel.
Mare Radio auf Bremen 2. Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung. Nicht umsonst heißt es im Gilgamesch-Epos, alles, was der Mensch tut, fällt am Ende auf den Menschen zurück. Der schweizerische Liedermacher und Wortakrobat Franz Hohler hat genau dieses Prinzip vertont.
Der Weltuntergang, meine Damen und Herren, wird nach dem, was man heute so weiß, etwa folgendermaßen vor sich gehen. Am Anfang wird auf einer ziemlich kleinen Insel im südlichen Pazifik ein Käfer verschwinden. Ein unangenehmer, und alle werden sagen, Gott sei Dank ist dieser Käfer endlich weg. Dieses widerliche Jucken, das er brachte, und er war immer voller Dreck. Wenig später werden die Bewohner dieser Insel merken, dass am Morgen früh, wenn die Vögel singen, eine Stimme fehlt. Eine hohe, eher schrille wie das Zirpen einer Grille. Die Stimme jenes Vogels, dessen Nahrung, es ist klar, der kleine, dreckige Käfer war. Wenig später werden die Fischer dieser Insel bemerken, dass in ihren Netzen eine Sorte fehlt. Jene kleine, aber ganz besonders zarte, die... Hier muss ich unterbrechen und erwähnen, dass der Vogel mit der eher schrillen Stimme die Gewohnheit hat oder gehabt haben wird, in einer langen Schlaufe auf das Meer hinauszukehren und während dieses Fluges seinen Kot zu entleeren. Und für die kleine, aber ganz besonders zarte Sorte Fisch war dieser Kot das tägliche Brot. Wenig später werden die Bewohner des Kontinents, in dessen Nähe die ziemlich kleine Insel im Pazifik liegt, bemerken, dass sich überall an den Bäumen, auf den Gräsern, an den Klinken ihrer Türen, auf dem Essen, an den Kleidern, auf der Haut und in den Haaren winzige schwarze Insekten versammeln, die sie niemals gesehen, und sie werden sie verstehen. Denn sie können ja nicht wissen, dass die kleine, aber ganz besonders zarte Sorte Fisch die Nahrung eines größeren, gar nicht zarten Fisches war, welcher seinerseits nun einfach eine andere Sorte jagte, einen kleinen gelben Stichling vom selben Maß, der vor allem diese schwarzen Insekten fraß.
Der Weltuntergang, vertont vom Schweizer Komponisten Franz Hohler bei Mare Radio. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, auch für die Crew der MS Dresden, die im Oktober 1965 auf dem Roten Meer unterwegs war und sich da eigentlich schon gefreut hatte auf eine unspektakuläre Weiterfahrt. Unsere Koordinaten 19 Grad 36 Minuten Nord, 37 Grad 13 Minuten Ost.
Zuerst dachten wir, der Befehl sei ein Scherz, den sich jemand hinter einem Schreibtisch in Rostock ausgedacht hatte. Etwa auf Höhe von Aden erhielten wir den Funkspruch: Port Sudan anlaufen, neue Ladung, Ziel Suez, 520 Bullen. Ende. 520 Bullen? Es gab natürlich keinen einzigen Stall an Bord der Dresden, ein Frachter vom Typ 4 und damit eines der größten Stückgutschiffe in der Flotte der DDR. Klar, Captain, und anschließend holen wir 2000 Kamele ab und fahren auf den Dars, witzelten wir auf der Brücke. Doch der Alte verzog keine Miene. Nun muss man dazu sagen, dass wir das Schiff gerade frisch gestrichen hatten. Aufbauten, Masten, Laderäume, Luken, alles glänzte. Besonders auf das Deck waren wir stolz. Mit der Renovierung hatten wir bereits zu Beginn der vorherigen Reise begonnen, es trotz der Regenzeit in Indien fertig bekommen. Der Bootsmann und ich, damals erster Offizier, trugen den Protest der Mannschaft vor, vergeblich. Die Übernahme in Port Sudan geriet zu einem Spektakel, das jeden Tierschützer nachhaltig traumatisiert hätte. Bis zu 8 Tiere wurden von Hafenarbeitern in eine große Netzbrug getrieben und dann angehievt. Beine und Hörner ragten aus dem Netz hervor, klagendes Gebrüll begleitete jeden Transport. Ich fragte einen Arbeiter, ob diese Methode wirklich geeignet sei. Seine Antwort: Wir machen das immer so. Wenn sich ein Tier sträubte, wurde es an den Hörnern an Bord gehievt. Einen Bullen, der panisch ins Hafenbecken gesprungen war, zog man am Schwanz aus dem Wasser. Stunden später konnten wir ablegen. Damit wir uns überhaupt noch über Deck bewegen konnten, hatte der Schiffszimmermann eine Art Laufsteg und Leitern an und auf die Windenhäuser gebaut. Trotzdem mussten sich Stewards und Wachmatrosen ständig den Weg freiknüppeln. Wir kamen uns vor wie Cowboys. Die Sonne brannte herunter. Es war sehr heiß, mehr als 40 Grad. Nach kurzer Zeit lag ein intensiver Geruch über der Dresden. Obwohl die Tiere wegen der zweitägigen Reise nur Wasser bekommen hatten, stand beim Anlegen in Suez eine üble Mischung aus Dung, Farbresten und Sand auf Deck, fast knöcheltief. So glatt war es, dass man sich entschloss, nun alle Tiere an ihren Hörnern zu verladen. Welch eine Tortur! Wir setzten die Reise durch den Suezkanal fort und stanken, trotz einer Grubreinigung, wie ein schwimmender Kuhfladen. Mit einigem Respekt registrierte ich, dass sich selbst auf den 3 Meter hohen Windenhäusern Rinderfladen fanden. Wo die Herde gestanden hatte, war der Boden bis aufs Metall blank gescheuert, wie wir fluchend feststellten, als wäre das Schiff noch nie gestrichen worden. Wir befanden uns seit einem Tag auf dem Mittelmeer, Kurs Gibraltar, als einer der Elektriker völlig außer sich auf der Brücke erschien. »Da steht ein Bulle«, keuchte er, »im 2. Windenhaus!« Sofort eilte der Ladungsoffizier zum Tatort und entließ das Tier aufs Deck. Ein Fehler. Der Bulle nämlich interpretierte die Befreiungsaktion falsch, senkte den Schädel und ging schnaubend zur Attacke über. Als der Offizier losrannte, nahm der Bulle die Verfolgung auf. Nur mit einem riskanten Sprung in die Halterungen der Ladebäume konnte sich der Seemann vor seinen Hörnern retten. Jemand gab dem durstigen Tier Wasser, so dass es sich bald beruhigte. Wir aber hatten ein Problem mit 2 Hörnern. Als neues Bordmaskottchen erschien er doch einige Nummern zu groß. Der Kapitän funkte die Reederei an, was zu tun sei. Die Antwort ließ wenig Spielraum für Interpretationen. Vernichten. 57 Mann Besatzung befanden sich an Bord, darunter auch ein Schlachter. Er traute sich zwar zu, das Tier zu zerlegen, aber erlegen mochte er es ohne Bolzenschussgerät nicht. Diese Aufgabe übernahm unser Storekeeper, ein sehr kräftiger Mann, Typ 10-Kämpfer, mit einem Vorschlaghammer. Abends feierten wir ein Schlachtfest, was nach 5 Monaten auf See die etwas gereizte Stimmung an Bord auflockert. Und bis Rostock gab es nur ein Thema: Wer hatte den Bullen versteckt? Wollte jemand dem Ladungsoffizier, einem allzu eifrigen Genossen, eins auswischen? Oder dem Alten? Er sollte wegen des Ausritts noch ziemlichen Ärger mit seinen humorlosen Vorgesetzten bekommen. Offiziell aber wurde die Angelegenheit nie geklärt. Manche Geheimnisse, weiß jeder Kapitän, bleiben für immer auf See.
Rodeo im Roten Meer. Otto Sander las die Überlieferung des Kapitänes der MS Dresden. Mehr Geschichten von chaotischen Erlebnissen auf See gibt es im Hörbuch aus dem Ankerherz Verlag. Orkanfahrt heißt es. Kapitäne erzählen ihre besten Geschichten. Chaos ist die blanke Horrorvorstellung für unseren Captain Cook alias Hans-Helge Ott. Normalerweise ist bei ihm der Akt des Kochens generalstabsmäßig organisiert, will ich mal sagen. Ja, die Küche poliert, die Gattin rechtzeitig auf den Balkon ausgesperrt, die Gäste pünktlich für 18.47 Uhr eingeladen und wehe, einer kommt da auch nur eine Minute zu spät oder eigentlich noch schlimmer, zu früh. Aber es hilft ja nichts. Unser Thema heute ist nun mal Chaos beim Mare Radio. Und das war eine ganz neue Erfahrung für unseren Captain Cook.
Neulich mal wieder auf einer Party gewesen. Hatte schon fast vergessen, wie das geht. Die Gastgeber offenbar auch. Es hieß, jeder bringt irgendwas mit. Und ja, so kam es auch. Tolle Auswahl zwischen 3 Nudelsalaten, 4 Platten mit Speckdatteln und 2x Tiramisu. Leute, so geht das nicht. Das ist doch Chaos. Und zwar im ursprünglichen Sinne des Wortes, nämlich so viel wie gar nichts. Für Chaos in der heute üblicheren Bedeutung, nämlich Durcheinander, war auch gesorgt. Das Essen stand einfach so rum, Teller waren zu wenige da und wohin mit den Gebrauchten wusste man auch nicht. Besteck ebenso. Servietten, vergessen. Als Gastgeber trägt man doch Verantwortung für die Form. Das Fest muss doch einen Rahmen bekommen. Ja, aber soll das denn jetzt heißen, man gibt einen Dresscode aus, schreibt Tischkarten und engagiert Personal für den Service? Ja, natürlich kann man machen. Und ein paar totschicke Tischreden noch obendrauf. Gut, wenn's passt. Aber so richtig schön finde ich das auch nicht. Im Grunde ist es doch eine gute Idee, wenn jeder seinen Anteil beisteuert, oder? Aber denken Sie an den Rahmen. Auf der Skala von 1 Chaos bis 10 Dresscode und so weiter wählen Sie am besten die 5. Überlegen Sie sich vielleicht eine Art Dachthema, also zum Beispiel griechische Taverne oder spanische Tapas oder von mir aus Robert Burns Night, wenn Sie Scotch mögen und jemanden kennen, der einen ordentlichen Haggis hinbekommt. Und machen Sie eine Liste, wer was mitbringen will. Hey, ich kann ganz toll Speckdatteln machen. Du, super, aber die macht der Jochen schon. Mach du doch ein paar eingelegte Pilze. Einer kann gut backen und einer kann gar nichts, der bringt Wein mit.
Hallo.
Übrigens, wenn Sie mal wieder gebeten werden, etwas zu essen mitzubringen, sind Tapas eigentlich immer eine gute Idee. Also wenn es nicht gerade die Robert Burns Night ist. Brauchen Sie Vorschläge? Hier kommen Sie. Kleine Salate mit Mayonnaise machen, zum Beispiel mit Krabben oder Käse oder Erbsen und in ausgehöhlte Tomaten füllen. Oder blanchierte Mandeln kaufen und mit etwas Olivenöl rösten, dabei mit Salz, Cayennepfeffer und einer Winzigkeit Zimt würzen. Kinderleicht und total lecker. Garnelen braten und in Öl mit Chili und Knoblauch einlegen. Dazu gehört viel Weißbrot und Vorsicht mit dem Chili. Das ist ein Essen, keine Mutprobe. Gekochte Miesmuscheln in einer Schalenhälfte. Darauf eine Paste aus Butter, Knoblauch, Parmesan oder geriebenem Iberico-Käse und etwas Paniermehl. Da brauchen Sie nur noch die Möglichkeit, das beim Gastgeber eben unter dem Backofengrill zu tun und kurz zu überbacken. Oder eine Tortilla machen. Schmeckt auch kalt. Kartoffelwürfel und Zwiebel braten, Eier mit Salz, Pfeffer, Paprika verrühren und drüber gießen. Und zwar viel, bis Sie die Kartoffeln bedecken. Bei niedriger Temperatur stocken lassen, mit Hilfe eines Tellers wenden, andere Seite langsam braten. Fertig.
Wow.
Wenn Sie das in Tortenstücke teilen, ist es eine klassische Tapa. Und außerdem gehen da auch noch kleine Gemüsereste rein, wie Erbsen, Paprika, Pilze, auch Käse und Fleischreste. Ein bisschen chaotisch, so wie wir es mögen. Aber trotzdem nicht formlos. Buenos Appetitos oder so ähnlich.
Chaos kochen mit unserem Captain Cook alias Hans-Helge Ott. Dieses Geräusch kennen Sie, Zeichen für unser Mare-Rätsel, bei dem wir heute von Ihnen wissen wollen, was war denn für die alten Griechen das Gegenteil von Chaos, also unserem heutigen Sendungsthema. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket, wenn Sie uns sagen können, was für die alten Griechen das Gegenteil von Chaos war. Die Lösung bitte als E-Mail an mare-radio@radiobremen.de oder als Postkarte an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare. Nochmal die Mailadresse zur Sicherheit: mare-radio@radiobremen.de, Radio Bremen in einem Wort geschrieben. Gewinner der letzten Sendung ist Ulrich Paduch aus Wilhelmshaven, der nämlich wusste, dass wir Anne Bonny gesucht hatten. Die gefährlichste Piratin der Karibik. Die Mare-Redaktion wünscht herzlichen Glückwunsch. Leuchttürme sind in Stein gegossene Festungen der Ordnung, die dem Chaos auf See den Kampf ansagen. Und auch im Hafen gibt es sie in etwas kleinerer Form da, zum Beispiel im Bremer Überseehafen, da gibt es den alten Molenturm. Der war lange Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten, bis 2019 dann direkt daneben das Naherholungsgebiet Wallersand entstanden ist und diesen alten Molenturm gewissermaßen zur kleinen Sehenswürdigkeit hat werden lassen. Kerstin Burlager hat ihn für uns besucht und erzählt uns seine Geschichte.
Hübsch sieht er aus, wie er da so steht. Von Wasser umgeben, 12 Meter hoch aus braunem Naturstein gebaut, mit einem kleinen Erker, einer Art Rundumbalkon mit grün gestrichenem Geländer und einem Laternenhaus oben auf der Spitze. Von dort werden jede Nacht grüne Lichtzeichen gegeben. 9 Seemeilen weit sichtbar markieren sie die Einfahrt zum Bremer Überseehafen. Allerdings kommen nicht mehr so viele Schiffe vorbei wie zu der Zeit, als der Molenturm gebaut wurde. Damals, 1906, war hier ein ständiges Kommen und Gehen auf der Weser. Und das musste gut koordiniert werden. Darum war auch immer jemand oben im Turm anwesend. Frank Sommerfeld vom Hafenamt Bremen erklärt, wie das aussah. Im oberen runden Raum, der zu allen Seiten kleine Fenster hat, kann man die Weser und die Einfahrt zum Hafen bestens überblicken. Hier saßen rund um die Uhr die sogenannten Molenwächter, von den Hafenarbeitern lieber Molenfürsten genannt. Sie wiesen den einlaufenden Schiffen den Weg,
indem sie ihnen lautstark die Informationen über ihren Liegeplatz, Schuppennummer, Kajenposition und Anlegerichtung von hier aus zuriefen.
Dazu stellten sich die Molenfürsten draußen auf den Balkon und schrien in ein Megafon. Daran konnten sich die Seeleute orientieren, genauso wie an den beiden Leuchtfeuern. Zu dem grünen Feuer oben auf dem Molenturm gehört nämlich noch ein rotes gegenüber. Frank Sommerfeld zeigt aus einem der Fenster.
Dort auf der Werftinsel sehen wir das rote Molenfeuer. Und die Mitte der beiden Feuer, das ist eben die Einfahrt zum Überseehafen und nachher auch zum späteren Holzhafen.
Wenn bei Nebel die Sicht schlecht war, mussten die Molenwächter alle 15 Minuten raus.
Um die mechanische Nebelglocke außen am Turm aufzuziehen und 10 laute Schläge pro Minute tönten dann über das Wasser.
Im Jahr 1925 war das für einen englischen Kapitän aber anscheinend noch nicht laut genug. Statt zwischen den beiden Leuchtfeuern in den Hafen einzulaufen, rammte er bei Nebel mit voller Wucht den Molenturm. Der stand daraufhin so schief, dass man ihn auseinandernehmen und neu wieder aufbauen musste. Danach wachten im Turm noch bis 1962 die Molenfürsten. Dann wurden die Molendienste eingestellt, erklärt Sommerfeld.
Als die Küstenfunkstelle Bremen-Port eingerichtet wurde und dann diese Informationen für die Schiffe alle auf UKW-Sprechfunk, Kanal 3, weitergegeben wurden, das muss dann auch der Zeitpunkt gewesen sein, wo dann der Dienst hier direkt auf der Mole dann eingestellt war.
Weil der Leuchtturm vollautomatisch weiter in Betrieb ist, hat er sich gehalten. Mittlerweile steht er unter Denkmalschutz und wurde vor 5 Jahren von Grund auf saniert. Gehalten hat sich auch sein Kosename Mäuseturm, von dem keiner mehr so genau weiß, warum die Hafenarbeiter ihn eigentlich so genannt haben. Vielleicht flitzten in dem Turm tatsächlich viele Mäuse rum. Vielleicht fand man ihn für einen Leuchtturm auch einfach ziemlich klein und niedlich. Das finden anscheinend auch viele, die an sonnigen Tagen mit dem Rad oder zu Fuß herkommen. Der Molenturm ist inzwischen ein beliebtes maritimes Ausflugsziel mitten in der Stadt.
Kerstin Burlage über den Molenturm in der Bremer Überseestadt. Mare Radio heute mit dem Thema Chaos. Und um das im Hafen und auf See zu vermeiden, sind Kapitäne heute nicht mehr unbedingt auf Molenwächter, Leuchtfeuer oder Glockenschläger angewiesen. Trotzdem braucht es eine gewisse ordnende Instanz, bei der die Fäden zusammenlaufen, damit auf See nicht Anarchie ausbricht und im Hafen nicht das große Tohuwabohu. Auf dem Schiff ist diese Instanz der Kapitän, im Hafen ist es das Pendant der Hafenkapitän. Stefan Berger ist beides, denn bevor er im Mai das Bremische Hafenamt übernommen hat, hat er viele Jahre die größten Containerschiffe dieser Welt gesteuert. Wir erreichen ihn aktuell in Bremerhaven. Hallo.
Moin, hallo.
Gab es denn da Situationen in Ihrer Zeit als Seefahrer, wo auf dem Schiff mal Chaos ausgebrochen ist?
Auf dem Schiff Chaos ist eigentlich fast immer Chaos auf dem Schiff. Ach, es gibt viele unterschiedliche Situationen. Eigentlich sind es auch immer gerne Ansteuerungen oder Fahrten direkt unter der Küste. Wenn ich da an China denke zum Beispiel, da haben wir Zehntausende, gefühlt sind es sogar Hunderttausende Fischerboote, die kreuz und quer fahren. Und da muss man dann versuchen, mit seinem Schiff sauber und ordentlich durchzukommen und irgendwie gedanklich zumindest eine gewisse Ordnung im Chaos finden.
Das heißt, je nachdem, in welchem Seegebiet man unterwegs ist weltweit, ist Chaos was anderes? Ist Chaos da oder eben nicht da?
Ja, schon. Also die Internationale Maritime Organisation hat ja hier und da schon mal versucht, das Chaos ein wenig in Bahnen zu leiten. Sprich, Wasserflächen so ein bisschen aufzuteilen in Autobahnen. Es gibt also Einbahnstraßen, die sogenannten Verkehrstrennungsgebiete. So eins haben wir ja auch hier bei uns in der Deutschen Bucht, wo dann die einlaufenden Schiffe im südlichen Bereich fahren, also näher unter den Inseln, und die auslaufenden Schiffe aus der Nordsee, die Richtung Kanal gehen, die fahren eher weiter nördlich. Die sieht man dann nicht ganz so gut von den deutschen Inseln aus.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch relativ chaotisch wird auf See, wenn sich die Wetterlage dann mal relativ plötzlich ändert. Das Meer ist eben immer noch unberechenbar. Wie lange haben Sie es so gebraucht, bis Sie damit solide umgehen konnten mit solchen Situationen?
Solide umgehen? Man glaubt, dass man damit solide umgehen kann. Man versucht, alles vorzubereiten. Man macht sich Gedanken, wo muss ich jetzt noch irgendwas festbinden? Und ich musste doch auch immer wieder feststellen, auch als Kapitän noch, dass es, wenn es dann mal losgegangen ist im schlechten Wetter, doch irgendwo noch irgendwas hin und her gerollt ist, hin und wieder auch mal eine Schranktür aufgegangen ist. Und dann war das große Chaos da, wenn sich dann der Inhalt des Schranks in der Kammer verteilt hat.
Ich kann mir vorstellen, dass man so vor allem als junger Kapitän da erstmal steht und nicht so richtig weiß, was tue ich jetzt.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich gehe einfach hin und räume es wieder zurück und packe es zusammen. Und es braucht da ja dann auch die Ruhe und die Gelassenheit des Kapitäns. In solchen Fällen bin ich dann gerne auf die Brücke gegangen, habe mich ganz in Ruhe auf den Kapitänstuhl gesetzt und habe versucht, diese Ruhe und Sicherheit auch auf die Crew auszustrahlen, sodass die sich auch keine Gedanken machen muss.
Anfang des Jahres haben wir alle gesehen, was passiert, wenn jemand die Ruhe oder vielleicht auch die Orientierung mal kurz verliert und dann mit seinem Schiff zum Beispiel im Suezkanal stecken bleibt. Da gab es dann weltweit das große Chaos, zumindest für die Warenströme. Ja. Wie sehr hat Sie das überrascht oder war das eher so eine Situation, die irgendwann mal passieren musste?
Es ist tatsächlich gar nicht mal so eine Situation, die so selten vorkommt. Im Suezkanal laufen hin und wieder mal Schiffe auf Grund, aber natürlich nicht ganz so spektakulär, wie es jetzt Anfang des Jahres gewesen ist und wo der Kanal halt wirklich lange Zeit blockiert gewesen ist. Wirklich überrascht hat es mich nicht, aber das Chaos ist dann tatsächlich vorprogrammiert. Das ist ja ähnlich wie wenn eine Autobahn gesperrt wird. Man weiß, es dauert nur eine kurze Zeit und schon hat man einen riesigen Stau. Und genauso verhält es sich auch im Suezkanal und auch in den Ansteuerungen zu unseren Häfen. Wir sind ja vor einigen Jahren nur ganz knapp dieser Katastrophe in der Elbe entgangen, wo ja auch schon mal ein großes Schiff auf Grund gelaufen ist. Und Gott behüte, dass es uns natürlich auch nicht hier in Bremerhaven und Bremen ereilt.
Ja, denn Sie wären ganz unmittelbar betroffen davon. Sie sind der bremische Hafenkapitän, also gewissermaßen der Mensch, der für Ordnung sorgen muss in beiden Häfen. Wenn ich so die bunten Container sehe zum Beispiel, die da übereinander gestapelt, aufgetürmt stehen, denke ich immer so ein bisschen an Tetris. Kann man immer ganz genau bestimmen, was drin ist in einem Container?
Nein. Also als Kapitän, nein. Wir haben gar nicht die Informationen darüber bekommen und auch jetzt im Hafen weiß man es in der Regel nicht. Das Einzige, was wir sowohl an Bord als auch jetzt hier im Hafen wissen, ist, wenn sich Gefahrgut in den Containern befindet, weil das ist natürlich für uns ganz wichtig. Da darf es auf gar keinen Fall Chaos geben und da haben wir auch klare Systeme aufgebaut. Es gibt ja tatsächlich auch das Bremer Modell oder Bremerhavener Modell, wie Gefahrgut in einem Hafen gestaut werden kann, das auch schon von anderen Ländern kopiert worden ist.
Was heißt das genau, Bremer oder Bremer Hafener Modell? Das wurde hier entwickelt und sieht genau wie aus?
Das wurde tatsächlich hier so erdacht und jeder weiß, der das schon mal gesehen hat, Container werden in Blöcken gestaut und in einigen Häfen ist es so, dass dort auch es extra Gefahrgutblöcke gibt, in denen alle Gefahrgutcontainer schon voneinander getrennt, aber doch in einem Block aufgestaut werden. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns dürfen die Gefahrgutcontainer nur an den Außenkanten der Blöcke stehen. Und wenn damit was ist, dann können wir ihn sofort wegnehmen, sofort aufmachen. Wir kommen sofort dran und müssen nicht erst noch andere Container umstauen, sodass wir jederzeit schnell reagieren können, wenn es da irgendwelche Probleme gibt mit dem Gefahrgut.
Wo sind so die ganz besonders kritischen Nadelöhre in den Hafen, vor den Häfen, bei der Einfahrt, bei denen Sie und Ihr Team besonders wachsam sein müssen?
Naja, im Bremerhaven, aber genauso in Bremen haben wir eben ganz große Teile des Hafens auch abgeschleust, so nennen wir das. Das heißt, hinter den Schleusen. So eine Schleuse ist natürlich immer ein Nadelöhr. Da passt eben nur ein großes Schiff rein. Und das muss man schon so sortieren, dass nicht irgendwie 3-4 Schiffe vor den Schleusen liegen und warten, so wie man das von den Sportbooten kennt. Weil mit großen Schiffen ist das einfach nicht möglich. Die können nicht einfach so mal warten im Strom, im Wind. Und dafür müssen wir sorgen, dass wir sie dann so in die Schleuse auch direkt einfahren lassen können. Und dann dauert der Schleusenvorgang zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Das muss man schon genau abwägen. Dann natürlich auch mit Ebbe und Flut verändern sich diese Zeiten immer. Ja, da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Und wir nennen es unseren Verkehrsablaufplan, der ständig quasi überwacht wird und angepasst wird.
Wächter über die Ordnung im Hafen ist Stefan Berger, Bremens Hafenkapitän und ehemaliger Seefahrer. Wir haben gesprochen über Chaos und Ordnung an Land und auf See. Danke fürs Gespräch bei Mare Radio.
Ja, danke für die Einladung.
Mare Radio, heute mit dem Thema Chaos. Wir kommen dann wieder in 4 Wochen am 7. November mit dem Thema Jagd. Für heute verabschieden wir uns erstmal mit unserem La Paloma, versteht sich. Auch das in, ja, etwas chaotischer Form, zumindest in Form des Tempos in dieser Aufnahme von Sabrina Azeziba. Nicolas Golsch ist mein Name. Ich verabschiede mich für heute, bin raus und sage Tschüss.